Die Katholische Akademie Freiburg, die Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg, das Deutsche Seminar und das Studium Generale der Universität Freiburg in Zusammenarbeit mit dem Centre Culturel und dem Kommunalen Kino mit freundlicher Unterstützung der BB Bank EG. Die Vortragsreihe der Erzähler Heinrich Böll und das Kino anlässlich seines 100. Geburtstags. Ein Vortrag des Filmwissenschaftlers Prof. Dr. Thomas Köbner aus Berlin. Zeitspiegel: Filme nach Texten von Heinrich Böll. Die Bereitstellung der Datei wurde durch das Studierendenvorschlagsbudget gefördert.
Meine Damen und Herren, ich grüße Sie herzlich und muss Sie leider warnen. Ich habe ja, wie das gerade sichtbar wurde, mein halbes Leben mich mit Film und auch mit Filmproduktion beschäftigt, habe also eine sehr deutliche Perspektive auf die Filme, die nach Erzählungen und Romanen von Heinrich Böll entstanden sind. Das heißt, das mag Sie, diese Perspektive Ihnen vielem neu und ungewöhnlich erscheinen, nicht ehrenrührig. Das fängt zum Beispiel damit an, dass wir als sozusagen langjährige Vertraute der Filmstudies ungern von Verfilmung reden. Das ist jetzt bitte gar kein Vorwurf, weil wir glauben, dass die Filme ganz eigene Kunstwerke sind, eine gewisse Autonomie beanspruchen dürfen. Natürlich ist die Anregung durch einen literarischen Text sehr häufig zu beobachten, auch hier bei diesen Böll-Filmen, wenn man es so nennen will. Aber die Filme sind sehr eigen dann. Ich würde jetzt einmal einen ganz technischen Zugang wählen als erstes. Wenn man mit einem Text umgeht, in der Absicht daraus einen Film zu machen, muss man bestimmte Dinge werten. Wenn Sie also Böllsche Texte sich anschauen, gibt es sozusagen Dinge, die dafür sprechen, dass man da aus diesen Texten einen Film macht, und Dinge, die dagegen sprechen. Das mag Ihnen jetzt sehr technisch vorkommen, ist es auch. Also dafür spricht beispielsweise, dass Böll immer wieder in seinen Erzählungen und Romanen sehr präzise Situationen schildern kann. Zum Beispiel, wenn Sie an die Katharina Blum denken, die Erschießung des Journalisten Tötjes durch Katharina, oder in Ansichten eines Clowns das Gespräch mit dem Vater und so weiter. Diese Situationen sind so genau beschrieben, nicht häufig, aber doch so genau beschrieben. Sie sind nicht häufig, aber wenn sie vorkommen, sind sie so genau beschrieben, dass sie sozusagen dazu herausfordern, dass man sie fast eins zu eins in das Filmmedium übersetzt. Dann, die Familiensituation ist zentral für die Böllsche Arbeit. Es sind selten Personen, die ganz alleine sind. Sie beschäftigen sich mit der Familie, auch wenn sie sich von der Familie verabschieden, oder sie sind von einer Ersatzfamilie umgeben. Sie haben also nicht wie bei Max Frisch Individualisten, die einsam durch die Welt fahren, und wenn sie der Familie begegnen, wie in Homo Faber, kommt es zu einem fatalen Eklat. Also hier bei Böll ist die Familienkonstellation sehr wichtig. Das ist sehr angenehm für die Filmproduktion, weil es bedeutet, wir bewegen uns in dem Bereich Melodram, Romanze und Drama. Es ist domestic, ja, domestic, also es ist häuslich. Wir brauchen keine Tricks, keine extra Aufnahmen, wir brauchen keine zweite Kamera, wir brauchen nicht Nachbereitung, komplizierte mit CGI, wie es heute üblich ist. Also es ist sozusagen einfach zu drehen. Dann kommt noch anderes hinzu, zum Beispiel das Alltägliche in seinen Erzählungen. Es sind Alltagsszenen, von denen er erzählt, fast immer. Also das ist relativ leicht zu rekonstruieren. Man kann es im Atelier machen, man kann es auf der Straße machen. Es sind gewissermaßen kein großer Aufwand. Das ist nicht unerheblich für eine Filmproduktion, die immer äußerst kapitalintensiv ist. Was spricht aber dagegen, Böll zu verfilmen? Eine ganze Menge. Deswegen sind es auch, wenn ich recht gezählt habe, nur 6 Filme, die nach Vorlagen von Heinrich Böll entstanden sind. Und einen überspringe ich, Dr. Murkes gesammeltes Schweigen. Die anderen versuche ich Ihnen kurz vorzustellen. Aus der Perspektive dessen, der sich primär mit Filmstudies beschäftigt. Was spricht dagegen? Lange Reden, eine teuflisch kann man nicht übersetzen, wenn lange Reden im Film sind tödlich, halten die Zeit an, alles wird langsam, man kann eigentlich nur schwenken von einer Figur zur anderen, Shot und Gegenschuss, und das lähmt gewissermaßen den Fortgang der Handlung. Innere Monologe, damit kann man arbeiten, das werden Sie gleich sehen, das ist sogar unter Umständen sehr pfiffig im Film. Der wunderbare Wechsel der Tonfälle, die Sie in der Böllschen Prosa beobachten können, zwischen Pathos, Parodie und allen möglichen sentimentalischen sozusagen Schwebungen, das kann man im Film nicht wiedergeben. Also eine große Qualität dieser Texte lässt sich im Film nicht übertragen. Wir sehen ja nur was und vielleicht hören wir auch noch was dazu. Etliche Rückblenden, Erinnerungen, die Reihenfolge, die in der umgekehrte oder zerborstene Chronologie in seinen Erzählungen lässt sich im Film auch nicht exzessiv durchsetzen, weil sie dann irgendwann völlig die Übersicht verlieren und nicht wissen, wo sie auf der Zeitachse gerade sind. Die komplizierte Metaphorik lässt sich nicht übertragen. In Billard um halb Sohn 10 ist die Rede von Büffeln und Lämmern. Damit hat er eine merkwürdige naturphilosophische Unterscheidung der Menschheit getroffen. Die Büffel sind die, die Gewalt ausüben, die Lämmer sind die, mit Geduld die Gewalt ertragen müssen oder auch nicht wollen. Diese komplizierte Metaphorik, Büffel und Lämmer, sind übrigens im Literarischen bereits, finde ich, äußerst anfechtbar. Ich halte das für eine falsche Dichotomie, die ist oberflächlich, aber sie lässt sich auf gar keinen Fall im Film umsetzen. Sie können nicht plötzlich eine Figur zum Büffel verwandeln und eine andere zum Lamm. Sie können vielleicht einer Figur ein Gehabe sozusagen abverlangen, schauspielerisch, dass es sozusagen büffelartig ist und lämmerartig ist. Aber es ist sehr fragwürdig, ob man eine solche Zweiteilung der Welt überhaupt hinnehmen will. Dann hat Böll selten merkwürdigerweise einen Blick für Dinge. Selten. Sie werden an einem Ausschnitt das sehen aus der Katharina Blum, wie der Filmemacher Volker Schlöndorff sich bemüht, plötzlich die Dinge sprechen zu lassen. Das ist etwas, was in der Filmästhetik sehr früh bereits erkannt worden ist. Der Blick der Kamera für Dinge. Dinge beginnen zu leben, zu sprechen, symbolisch zu sein, sind bedeutungsgeladen oder sind einfach nur da. Ja? Das finden Sie bei Böll so gut wie gar nicht. Das ist ein erzählerischer Blick und die Dinge interessieren ihn nicht, es sei denn, jemand nimmt sie in die Hand, wie eine Kaffeetasse beispielsweise in Gruppenbild mit Dame, die von der Leni dann dem Kriegsgefangenen serviert wird, womit sie einen Akt begeht, der ein Sakrileg in der Diktatur ist. Einem Kriegsgefangenen eine Zigarette oder einen Kaffee zu servieren, heißt eine Art von Fraternisierung, die politisch aufs Äußerste verdächtig ist und dazu führen kann, dass die betreffende Person, die so sich den Kriegsgefangenen als Menschen nähert, selber festgenommen wird. Also beschränkt wird in ihrer Lebensweise. Und was uns am allermeisten zu schaffen macht, wenn wir einen Film machen wollen, das sind die unscharfen Charaktere bei Böll. Das muss Sie jetzt sehr frappieren. Wieso das denn? Ich werde auf einzelne Beispiele eingehen. Wenn Sie zusammentragen, was der Erzähler Heinrich Böll, jetzt hat der Vorname geklappt, über Leni Grüten, Leni Pfeiffer, in Gruppenbild mit Dame alles sagt an Charakteristika. Oder wenn Sie zusammen sehen, was er alles über Katharina Blum sagt, dann werden Sie einfach daraus schließen müssen, das ist eine Figur, die gibt es nicht. Das hat ja auch die Literaturkritik sehr früh erkannt, nicht? Wenn sie sagt, die Figuren, die Frauenfiguren bei Böll haben meistens die Konstruktion von märchenhaften nirgendwo und überall Personen, die es eigentlich nicht gibt. Aber wenn Sie einen Film drehen, brauchen Sie eine Schauspielerin. Oder auch einen Schauspieler und der hat eine bestimmte Physiognomie, eine bestimmte Art. Plötzlich wird die Figur festgelegt. Sie können zu der Figur nicht im Insert sagen. Und dann sind noch viele andere Dinge dazu zu denken, die wir aber hier leider nicht zeigen können. Die Figur ist da und sie schafft gewissermaßen, die Schauspielerin ist da, sie schaffen die Figur neu. Sie müssen konkret werden, wo der Erzähler diffus, abstrakt, undeutlich oder widersprüchlich sein kann. 1962 hat sich eine Gruppe bei den Kurzfilmfesttagen in Oberhausen zusammengefunden, die ein neues Kino aufbauen wollten in Deutschland, in jungen deutschen Filmen. Sie folgten dem französischen Beispiel der sogenannten Nouvelle Vague und sie wollten mit dem produzentenorientierten Kommerzkino, das bis dahin in Deutschland sich vor allem verlustierte an der Produktion von Karl-May-Filmen und Edgar-Wallace-Filmen, damit Schluss machen, wollte dem Kunstfilm, dem künstlerischen Film eine Bahn schaffen. Unter den Unterzeichnern des Oberhausener Manifests war ein einziger Schauspieler, Christian Dörmer. Und Christian Dörmer spielt in dem ersten Film mit, der nach einer Vorlage, literarischen Vorlage von Böll entstanden ist. Der Film heißt Brot der frühen Jahre. Er spielt dort die männliche Hauptfigur. Brot der frühen Jahre, die Erzählung stammt aus dem Jahr 1955, der Film aus dem Jahr 62, dem Jahr, in dem auch das Oberhausener Manifest unterzeichnet und veröffentlicht worden ist. Der Regisseur und auch der Co-Autor ist Herbert Wesely, Wesely, ein Wiener, der aber in München lebte. Und Heinrich Böll hat sogar an dem Drehbuch mitgearbeitet. Das hat ihn interessiert. Wesely, nur zur Vorgeschichte, war Berater bei einem sehr berühmt gewordenen Film der deutschen Filmgeschichte, bei dem Film Jonas des Stuttgarter Psychoanalytikers Ottmar Domnick aus dem Jahr 1967. Worum geht es im Brot der frühen Jahre? Es geht um einen Liebeswechsel, ein junger Mann, der brotsüchtig ist, weil er so viel gehungert hat in der Kriegs- und Nachkriegszeit, beginnt eine Karriere. Es geht ihm nur darum, offenbar Geld zusammenzutragen und gut zu leben. Da begegnet er einer anderen Frau und diese andere Frau in einem Bahnhof bewegt ihn so sehr, dass er mit seinem alten Leben sofort coup de foudre bricht. Das ist Liebe auf den ersten Blick und er löst sich von seiner alten Freundin und geht über zur neuen Freundin. Wie das neue Leben aussieht, weiß keiner, darüber sagt auch Böll nichts. Das ist eben offen, das alte Leben jedenfalls ist beendet. Ich möchte Ihnen gleich einen Ausschnitt aus dem Brot der frühen Jahre aus dem Jahr 1962 in der Regie von Herbert Wesely vorführen. Sie werden irritiert sein. Und das ist auch die Absicht des Filmemachers. Die Ausschnitte dauern nie länger als 2 Minuten. Das ist ein Schwenk.
Ganz verstehe ich es nicht. Weil ich nicht verstehe, dass es Dinge gibt, die du nicht des Geldes wegen tust. Oder hat sie Geld?
Nein, sie hat kein Geld. Aber sie weiß, dass ich gestohlen habe. Auch Wolf hat mich eben noch einmal daran erinnert.
Ja, es ist gut, dass er das tat. Du bist so fein geworden, dass du wahrscheinlich zu vergessen anfingst, dass du einmal Kochplatten klautest, um dir Zigaretten zu kaufen.
Und Brot. Das Brot, das du und dein Vater mir nicht gegeben haben. Nur Wolf gab mir manchmal welches.
Du Schuft. Du undankbarer Schuft.
Es war seltsam, dass alles, was sie tat, was sie sagte,
die neue Freundin,
wie sie es sagte und wie sie sich bewegte, zu ihr passte. Sie passte zu sich selbst und sie passte zu ihrem Gesicht. Ich fragte sie, wann wir uns treffen könnten am Abend und sie sagte, ich muss heute Abend eine von Vaters Verwandten besuchen. Das ist so eine von den Frauen, die immer recht haben und alles auf den ersten Blick erkennen. wenn sie mich mit Ihnen hier sehen würde, würde sie sagen, der will dich verführen. Das stimmt genau, sagte ich. Ich will sie verführen. Ich weiß, sagte Hedwig, dass es stimmt. Ihr Gesicht war mir schon selbstverständlich. Was sie sagte, wie sie sich bewegte, wie sie sprach. Ich wollte es immer wieder sehen, sie immer wieder hören. Ich sagte, gehen Sie einfach nicht hin. Warum zu Leuten gehen, zu denen man nicht gern geht? Gut, sagte sie, dann gehe ich nicht hin.
Vielen Dank. Sie können hier beobachten, dass die Personen auf der Leinwand oder hier bei der Projektion den Mund nicht bewegen. Das heißt, der Dialog und der Monolog ist nachsynchronisiert worden. Das ist ein Beispiel für armes Kino. Der Aufbau der Tonaufrüstung ist so umständlich und kompliziert, dass er viel Geld kostet. Und wenn man auf sie verzichtet und den Ton nachsynchronisiert, ist das nicht nur preiswert, es gibt einen interessanten Verfremdungseffekt. Der Dialog zwischen dem alten Liebespaar im Café Kanzler, das es damals noch gegeben hat, an der Ecke Joachimsthaler und Kudamm, ist sozusagen ein stummer Dialog. Sie reagiert auf ihn, obwohl er nichts sagt. Er sagt, das habt ihr mir vorenthalten, das Brot, und sie sagt, du Schuft, du Undankbarer. Aber es ist sozusagen ein stiller Dialog, wenn Sie so wollen. Ganz raffiniert ist diese Verfremdung. Und dann noch einmal anschließend daran das Gespräch in der Straßenbahn zwischen dem neuen Paar. Der Ton ist auch sogar noch verschoben, wirkt also wie aus einer Blechbüchse gewissermaßen. Und Sie sehen eigentlich nur die beiden interagieren. Es sind Standardsituationen, wie wir das nennen, die Sie hier beobachten können, nämlich die Standardsituation der Annäherung der Liebenden. Das wird es immer wieder in jedem Film fast geben, vor allem natürlich in Romanzen und Melodramen. Die Annäherung der Person, da muss man also wissen, die sind beide im Bild, nur einzeln abwechselnd und so fort. Interessant ist auch hier, er ist eigentlich der Betrachter, er ist der Haupterzähler, die junge Frau in der Straßenbahn kommt auf ihn zu. Das können Sie dann genauso beobachten später in der Katharina Blum, dass in dem Gespräch zwischen Katharina und dem Ludwig Goethe, ihrem, heißt er so? Ja, Göttin, dass er, Sie müssen mir nachsehen, ich bin ziemlich alt manchmal, einige unter Ihnen können das mitvollziehen, sind die vielen Namen nicht mehr so in aller Korrektheit vorhanden. Aber dass Sie mir überhaupt noch zuhören, freut mich. Also, da finden Sie dasselbe, nicht sozusagen, die Frau nähert sich in diesem Flirtgespräch, dieser Annäherung dem Mann an. Es ist die Perspektive sozusagen des abwartenden Mannes. Das wiederholt sich eigenartigerweise bei unterschiedlichen Regisseuren in den Böll-Filmen. Merkwürdig genug, das zu beobachten. Sie können sehen, dass hier grobkörnige Großaufnahmen zu sehen sind. Es ist, wenn Sie den ganzen Film sehen würden, eine Menge von Fahrten, die dysfunktional sind. Auch der Schwenk über den Verkehr draußen ist eigentlich nicht erzählerisch absichtsvoll oder sinnvoll. Es ist gewissermaßen die Situierung in einer großen Stadt. Sie können beobachten, nicht nur, dass es asynchron ist, sondern dass unter Umständen Repetition, wenn Sie den Film als Ganzes sehen, stattfinden. Mehrfach wird sozusagen dieselbe Einstellung wiederholt oder anschließende Einstellung. Dieses imitatorisch-repetitive ist sehr auffällig an diesem Film, manchmal auch nervend. Aber das ist sozusagen das Experimentelle dieses Films von Wesely Brod der frühen Jahre. Und in diesem experimentellen Gestus hat sich merkwürdigerweise auch Böll mit den Filmemachern treffen können, denn beide haben gewissermaßen aus dem gemeinsamen Geist des Widerspruchs gearbeitet, des Widerspruchs gegen die vorhandenen Verhältnisse. Bei Böll sind es explizit die sozialkritische Polemik, hier in dem Film viel weniger, aber es ist der Widerspruch auch dieses Films gegen die herkömmliche Kinoästhetik der 50er 50er Jahre dieser Produzentenästhetik. Also dieser Widerspruch, der künstlerische und der politische, treffen plötzlich zusammen. Das ist, glaube ich, nicht unwichtig, dass dieser Geist des Widerspruchs von Filmemachern gerade in den 60er Jahren bei Böll entdeckt worden ist und in den 70er Jahren dann in dem einen Fall der Katharina Blum auch. Insofern sind dann diese drei Filme, oder vor allem diese beiden Brot der frühen Jahre und Katharina Blum, wirklich Zeitspiegel, weil sie etwas aufgreifen, was sie bei Böll beobachten, einen Impuls des Nichtzufriedenseins mit dieser Gesellschaft der Opposition, und das versuchen sie auch ästhetisch wiederzugeben. Hier besonders radikal Brot der frühen Jahre. Ich kann eine Anekdote Ihnen nicht verschweigen. Dieser Film ist in Cannes bei den Filmfestspielen gezeigt worden als deutscher Beitrag. Und es gab eine Szene, in der ein ungeheures Gelächter im Publikum entstand. Und damit ist die Reputation des jungen deutschen Films schon sehr früh leider beschädigt worden. Er fährt mit der neuen Freundin den Kudamm entlang. Sie sagt, ich habe Hunger. Er springt aus dem Auto, holt Würstchen, kehrt zum Auto zurück. Sie ist nicht da. Er legt die Würstchen auf den Beifahrersitz, fährt dann die Straße runter und sieht sie wieder. Und nach kurzem Hin und Her lädt er sie ein, wieder in dem Film, im Auto Platz zu nehmen. Er zieht also den Wagenschlag auf und sie setzt sich mit Aplomb auf den Sitz, auf dem wir, das müssen wir hinzudenken, immer noch die Würstchen mit dem schönen Senf liegen. Ja, das ist ein sogenannter Continuity-Fehler, der aber dem sozusagen erprobten Publikum in Cannes natürlich sofort auffiel und deswegen das ungeheure Gelächter, in dem leider der Film auch unterging. Dieser Fehler ist nicht korrigiert worden. Sie können das noch heute sehen. Ja, natürlich sind das verschiedene Einstellungen, verschiedene Tage gewesen während der Dreharbeiten. Da hat man vergessen, dass auf dem Beifahrersitz das Würstchen liegt. Also das kann passieren, das kann unter Umständen eine Kleinigkeit dann dazu beitragen, dass man die handwerkliche Fähigkeit des jungen deutschen Films stark bezweifelte. Der nächste Film ist noch exzessiver in seiner Ästhetik. Es geht sogar diese exzessive Ästhetik so weit, dass Böll Einspruch erhoben hat und mit dem Verleger Dr. Witsch zusammen gegen diese Filmproduktion protestierte vor Gericht, worauf der Filmemacher drohte, Selbstmord zu begehen, wenn man ihn diesen Film nicht machen ließe. Sehr dramatisch. Entstanden ist ein komplett undramatischer Film. Es handelt sich um den französischen Filmemacher Jean-Marie Straub, zusammen mit seiner Frau Danielle Huyer, der nach dem Billard um 9:30 Buch von 1959 einen Film drehte, der nicht versöhnt heißt. Dieser Film dauert 53 Minuten, ist 1965 auch bei den Filmfestspielen in Berlin vorgeführt worden. Er versucht ganz grob, die Geschichte der drei Generationen der Architektenfamilie Faimel zu konstruieren. Er zeichnet sich aber dadurch aus, dass er auf jeden Kunstanspruch, auf jede Professionalität verzichtet. Es sind keine Schauspieler, die spielen, sondern es sind Laien. Und diese Laien sprechen in einer ganz merkwürdig monotonen Art und Weise, fast unbeteiligt geben sie ihren Text von sich. Es ist ein ganz, ganz billiger Film, wirklich die Steigerung eines armen Kinos. Wenn Sie jetzt in der Szene, der Schlussszene, den Kölner Dom im Hintergrund sehen, ist das nicht der Kölner Dom, sondern nur ein Foto des Kölner Doms. Das Ganze ist im Atelier gedreht worden. Schauen Sie sich mal das an. Sie werden vielleicht verstehen, warum der Film unglaublich die Menschen, das Publikum, soweit sie ihn sehen konnten, nicht versöhnt, von Jean-Marie Straub aus dem Jahr 65 spaltete. Die einen, Böll vorweg, fanden das einen grauenhaften Dilettantismus, der sich da austobt, und die anderen fingen plötzlich an, irgendwas in diesem Film zu entdecken, die Sparsamkeit, die Spärlichkeit, die Kargheit als neue ästhetische Kriterien. Schlussszene aus Nicht versöhnt nach dem Roman Billard um 9:30.
Ich habe Angst, Alter. Nicht einmal 35 und nicht 42 habe ich mich so fremd unter den Menschen gefühlt.
Was willst du eigentlich mit dem Ding?
Ich will den Dicken auf dem Schimmel da unten erschießen. Kennst du ihn noch?
Glaubst du, ich würde ihn je vergessen? Trotzdem, ihn würde ich nicht erschießen. Sieh da, unser alter Freund Nettlinger. Wenn schon, dann würde ich lieber den erschießen. Aber vielleicht überlässt du es dir. Der Mörder deines Enkels steht auf dem Balkon nebenan. Siehst du ihn?
Ich verlasse mich auf den Paragraphen 51, Liebster.
Ja, kurz und schmerzhaft. Sie können also erkennen, das sind Laien, das sind keine Schauspieler. Sie geben den Text irgendwie wieder, so ein bisschen gestelzt, ohne Modulation. Aber etwas kommt hier zum Vorschein, das will ich nicht vergessen, was diesen Film nicht versöhnt, auch zum Angriffspunkt gemacht hat, stärker als das bei Billard um 9:30 der Fall gewesen ist. Böll lässt ja die alte Großmutter Johanna, 70-jährig, die sich auf den Paragraph 51 des BGB, damals verminderte Zurechnungsfähigkeit, beruft, sagen, das sei kein Tyrannenmord, sondern ein anständigen Mord. Es geht also um die, die in der Nazizeit unanständig waren, Verfolger gewesen sind, von mir aus Büffel, die jetzt aber sozusagen das Gegenteil heucheln, angepasst zu sein erscheinen. Natürlich sind sie es nicht. Und von daher muss man ihnen sozusagen ihre Vergangenheit zurechnen dürfen. Sie sind nur scheinbar reingewaschen, sie sind nur scheinbar andere geworden. Es sind immer noch die Täter in anderem Gewand, in neuer Erscheinungsweise, die wir da vor uns haben. Und nun kommt es dazu, dass die Großmutter Johanna einen dieser Täter erschießen will. Der Schuss geht, die kann nicht sehr gut zielen, zum Glück etwas daneben, verletzt wird er ohnehin. Also kein Tyrannenmord wie in Wilhelm Tell, sondern ein Mord, der jetzt plötzlich so anständigen. Dieses Selbsthelfertum ist in den Jahr 65 viel stärker aufgefallen als zu der Zeit, als der Roman veröffentlicht worden ist, 7 Jahre zuvor. Ein Selbsthelfertum, das offenbar dem Staat das Recht verweigert, das Gewaltmonopol für sich zu beanspruchen. Also etwas, was im Grunde genommen als eine gewisse illegitime oder zumindest illegale Handlung erscheint, das wird hier vorgeführt. Damit hat man sich dann schon 65 auseinandergesetzt. Wie weit ist Gewalt als Gegengewalt, so wird sie ja dann rechtfertigt, überhaupt denkbar, erlaubt, zulässig? Es ist interessant zu sehen, dass Böll, das müssen wir leider sagen, wir haben so ein bisschen darüber gesprochen, dass die Persönlichkeit des Erzählers Böll ziemlich komplex sein kann, zu diesem Selbsthelfertum immer wieder neigt. Er hat eine große Sympathie für Leute, die, wenn es nicht weitergeht, die Pistole ergreifen und schießen. Katharina Blum gehört auch dazu. Auch wenn sie noch so sehr sozusagen gedemütigt worden ist, Opfer eines Rufmordes regelrecht geworden ist durch die Zeitung in Katharina Blum, dennoch ist es sozusagen erlaubt, dass sie mit einer Pistole diesen Journalisten erschießt, der sie in dieser Art und Weise mit Jauche öffentlich übergossen hat. Also das ist ein Problem. Es ist interessant, dass gerade in der Zeit der Studentenbewegung, dann auch in der Zeit der RAF, Sie wissen, dass Böll einen berühmten Text geschrieben hat, will Ulrike Meinhof. Meinhof hat mal übrigens gestrichen im Spiegel dann, gegen den Willen von Böll, dann hieß der Text nur Will, Ulrike, Gnade oder freies Geleit. Das hat sozusagen ein Vertrauensverhältnis suggeriert, das gar nicht bestand. Er kannte sie gar nicht oder nur kurz einmal flüchtig aus seiner früheren Zeit. Also, Sie wissen, dass daraufhin der spätere Bundes Akten, Präsident Karl Carstens, Herrn Böll zum Autor eines, unter dem Pseudonym Katharina Blum hat er ein Buch geschrieben, das zur sozusagen dieser Art Selbsthilfe aufruft gegen den Staat in Ignoranz des Staates, der offenbar nicht mehr als vertrauenswürdige Instanz eingeschätzt wird. Das ist etwas sehr Wichtiges bei Böll und da müssen wir sagen, so ist es. Der Staat und auch die Machtelite, the ruling class, hat bei Böll jegliche Legitimation verloren. Das gilt auch für frühere Bücher. Das kommt sicher daher, dass er einen Staat erlebte in der Diktatur, im Dritten Reich, der völlig illegitim im Grunde genommen Terror an den eigenen Subjekten dieser Gesellschaft ausgeübt hat. Wer diese Erfahrungen gemacht hat, kann auch dem Nachfolgestaat, vor allem wenn man beobachtet, wie in der Adenauer-Ära eine ganze Reihe von ehemaligen Nazis wieder in bestimmte repräsentative Positionen aufrücken, kann auch diesem neuen, wenn Sie so wollen, Regime nicht unbedenkliches Vertrauen attestieren, sondern wird auch hier misstrauisch bleiben. Dieses Misstrauen dem Staat gegenüber und der Gesellschaft, vor allem eben der Machtelite, ist ganz charakteristisch für Böll. Und ein Film wie Nicht versöhnt ergreift das gerne, nimmt das auf. Ja? Mit diesem Schuss endet dann der Film, fast zu einer Aufforderung der Laien nachzumachen. Vielleicht so ist es zum Teil verstanden worden. Aber ich meine, ich will kurz einen Seitenblick werfen auf einen anderen Film. In dem Film Katz und Maus von Hans-Jürgen Poland nach der wunderbaren Erzählung von Günter Grass wird zwei Söhne von Willy Brandt haben damals mitgespielt, Lars und Peter, wird ein Ritterkreuz wichtig, das den Adamsapfel eines Jungen verbergen soll. Vielleicht kennen Sie die Erzählung. Das wird natürlich auch aufgenommen in dem Film. Prompt gab es eine Bundestagsanfrage nach dem Film, nicht nach dem Buch, ob auf diese Art und Weise nicht das Ritterkreuz beschimpft werde. Also solche Art von Sensibilität, auch der Vergangenheit des Dritten Reichs gegenüber, wenn man das Sensibilität nennen will, bestand damals. Also wir bewegen uns in einer anderen Zeit, die vielleicht lang zurückliegt, aber wir müssen das vielleicht uns vor Augen halten, dass auch damals ein FDP-Vorsitzender ganz unbedenklich auf seine strahlende militärische Leistung verweisen konnte als Qualitätsmerkmal sozusagen, damit er in der Demokratie wiedergewählt würde. Also das fallen einem da viele Dinge ein zu den 60er Jahren, die sozusagen Bölls Haltung und vielleicht auch die Haltung von Jean-Marie Straub begreiflich machen. Nicht rechtfertigen, begreiflich machen. Ich möchte in der Reihenfolge und mich auch beeilen, der Bücher vorangehen, auch wenn die beiden Filme, über die ich jetzt spreche, Ansichten eines Clowns und Gruppenbild mit Dame nie gedreht worden wären, wenn nicht die verlorene Ehre der Katharina Blum einen so ungeheuren Welterfolg eingefahren hätte. Und man hat versucht, in diesem Fahrwasser oder wie ihr sagt, Flow sozusagen weiterzukommen und hat dann zwei Filme produziert, die eigentlich unglückliche Produktionen geworden sind. Ansichten eines Clowns ist ein großes Lamento eines Mannes, der seine Geliebte, die einzige, verloren hat. Ein Clown, der nicht mehr ankommt, dem Suff verfällt und langsam absteigt. Im Grunde genommen ist das ein Film, der gewissermaßen den moralischen Außenseiter, den melancholischen Narren als Hauptfigur präsentiert und auch für Sympathie für ihn wirbt. In dieser Erzählung kommt der Abschied vom Vater vor, sehr ausführlich. Und es ist interessant, dass fast alle von diesem Dialog der Erzählung Bölls von 63, der Film stammt aus dem Jahr 76, ist 13 Jahre später entstanden, in den Film übernommen worden ist. Vielleicht schauen wir uns diese Szene auch kurz an, den Abschied vom Vater. Der Ihnen vielleicht noch bekannte Schauspieler Helmut Grimm spielt Hans Schnier, den Clown. Der Vater ist der damals sehr bekannte Regisseur, Bühnenleiter Gustav Rudolf Sellner. Ist der Schluss dieser langen Auseinandersetzung.
Könntest du mir nicht auch was Nettes sagen?
Ja. Es war nett, dass du mir die Hand auf die Schulter gelegt hast, als diese Idioten mich verurteilten. Es war sehr nett von dir, dass du Frau Wieneken das Leben gerettet hast, als dieser schwachsinnige Major sie erschießen lassen wollte.
Ach, das hatte ich fast alles ganz vergessen.
Ja, und das ist besonders nett an dir, dass du es vergessen hast. Ich hab's nicht vergessen. Hier, dein Taschentuch. Mutter könnte sehr unangenehm werden, wenn sie bei ihrer monatlichen Wäschekontrolle ein Stück vermisst. Sie würde wahrscheinlich die Mädchen des Diebstahls oder der Schlamperei bezichtigen. Ja. Soll ich dir ein Taxi bestellen?
Nein, danke. Ich gehe noch ein bisschen spazieren. Fuhrmann wartet in der Nähe des Bahnhofs mit meinem Wagen. Ich hätte dir so gern einen guten Kaffee gemacht. Ich kann mich nicht
Also, Sie haben hier fast wortwörtlich die Übernahme des Dialogs aus der Erzählung von Böll, aber noch etwas anderes dazu. In der Erzählung heißt es, Hans Schnier wollte seinen Vater, der reich ist, aus einer Braunkohlendynastie stammt, darauf aufmerksam machen, dass er Geld braucht. Deswegen spielt er mit der Münze. Der Film unterdrückt gewissermaßen diese doppelte Bedeutung des Spiels mit der Münze. Und zum Schluss lässt er die Münze auch einfach in den Hof fallen und ein Junge kommt und nimmt sie auf und schaut nach oben. Es ist also sozusagen plötzlich eine Verselbstständigung und dieses Spiel mit der Münze gehört gewissermaßen auch zum Abschied. Nicht, er kriegt kein Geld von seinem Vater, nicht weil er böswillig ist, sondern weil sie das Thema vergessen haben und dann also bleibt er zurück, auch in einer gewissen Ruhe. Nicht, das ist schon schön inszeniert worden, denke ich, von dem tschechischen Regisseur Wojtěch Jasný, dass er dann einen Moment noch vor dem Fahrstuhl bleibt, dass er zurückkehrt, das Spiel mit der Münze, dass er das fallen lässt, das ist Film. Das ist nicht mehr Buch, das ist Film. Da zeigt sich sozusagen die Einsamkeit, die Trauer dieses Mannes, dass er sich innerlich aufgibt. Sie wissen, wie das Buch endet. Hans Schnier verkleidet sich als Clown, schminkt sich, geht zum Bonner Bahnhof und auf den Stufen des Bahnhofs stellt er seinen Hut auf und singt und wartet darauf, dass Münzen in den Hut hineinfallen, was sie auch tun. Also die Verweigerung dieses Mannes ist sehr auffällig inszeniert, auch für den Film inszeniert. Der Rückzug, das nicht mehr dabei sein wollen, das Spiel nicht mehr mitspielen wollen, das ist sehr gut gemacht, fand ich an diesem Film. Das beeindruckt auch, aber im Übrigen ist es ein Film, der sehr sparsam in seinen Mitteln verfährt und eigentlich filmisch nicht besonders interessant ist, von den gewissen Qualitäten abgesehen. Bemerkenswert ist übrigens nicht nur neben dem Abschied vom Vater die moralische Hinrichtung der Mutter, die als eiskalte Person geschildert wird, völlig frei von jeder Empathie, nicht, die ihre Tochter zum Flakdienst schickt, Henriette, die dabei die Tochter auch zu Tode kommt. Gruppenbild mit Dame, dieser Roman hat ja angeblich dazu geführt, dass als er 1971 erschien, Böll 1972 den Nobelpreis erhalten hat, ist ein außerordentlich vielschichtiger Roman, das wird jeder, der ihn lesen will, bestätigen können. Wie kann man aus diesem großen Kuddelmuddel verschiedener Erzählstränge einen Film drehen mit wiedererkennbaren Figuren? Es gelingt kaum. Der Film aus dem Jahr 1977 des Regisseurs Alexander Petrovich ist leider ein Debakel, auch wenn die Hauptrolle der Leni Pfeiffer mit einer großen Schauspielerin besetzt wird, nämlich mit Romy Schneider. Es ist faktisch ihre Rückkehr aus dem französischen Kino und vom französischen Theater in eine deutsche Produktion. Sie hat ein sehr schönes Gesicht und sie hat wenige Szenen, in denen sie spielen kann. Wie sie überhaupt auch von Leni Pfeiffer in dem Romangruppenbild mit Dame in der zweiten Hälfte fast vergessen wird, ist auch der Film sozusagen ein Film, der mit so vielen Figuren jongliert, dass sie eigentlich von der Hauptfigur zu einer Art bemerkenswerten Nebenfigur zurückgefahren wird. Ich will jetzt nur etwas deutlich machen, bevor ich Ihnen eine Szene zeige, wie sich Böll quält mit der Charakteristik von Leni Pfeiffer. Er erzählt von ihr, sie sei ein verkanntes Genie der Sinnlichkeit, sie habe eine direkte, proletarische, fast geniale Sinnlichkeit, sie sei durchaus schweigsam, sie sei andererseits vielleicht ein wenig beschränkt, eine Mischung aus romantisch, sinnlich und materialistisch, eine verhinderte Liebhaberin mit genialer Sinnlichkeit, eine verhinderte Liebhaberin, eine missglückte Witwe, halb oder gar krass ungebildet, jahrzehntelang trägt sie alte Kleidung und eine ungünstige Frisur. Sie verzichtet auf Konsum, hat aber einen Qualitätsanspruch, ist also eine durchaus merkwürdige Komposition. Nicht zuletzt ist sie, wie es in dem Buch ausdrücklich heißt, mit Maria auf vertrautem Fuß, der Jungfrau Maria auf vertrautem Fuß. Eine säkularisierte christliche Heiligkeit billigt ihr ein Germanist, Theodor Sajakowski, zu. Sie ist also auf eine ganz merkwürdige Weise eine Vorgängerin der Katharina Blum. Nicht heilig, aber auch sinnlich, zurückhaltend, aber dann wiederum nicht. Immerhin, Leni Pfeiffer kriegt mehrere Kinder, hat mehrere Geliebten, also man könnte sagen, ein durchaus erfülltes Leben. Der Verfasser windet sich Böll in dem Fall aus der Affäre, indem er sagt, der Verfasser hat keineswegs Einblick in Lenis gesamtes Leibes-, Seelen- und Liebesleben. Das kann man nur bestätigen. Er hat aber so wenig Einblick, dass er zu völlig unterschiedlichen Charakteristiken dieser Figur kommt. Ich weiß durch Zufall über Produktionsnachrichten, dass Romy Schneider enorme Schwierigkeiten mit dieser Figur hatte, weil sie eigentlich nicht wusste, was soll ich denn da spielen? Soll ich eine Heilige spielen, die mit der Jungfrau Maria auf gutem Fuß ist? Soll ich eine Frau spielen, die geniale Sinnlichkeit durchwaltet? Was bitte ist geniale Sinnlichkeit? Also sie war außerordentlich ratlos mit der Böllschen, mit dem Böllschen Vorschlag. Weitgehend enthaltsam, aber dann doch nicht. Was denn? Sie sehen jetzt einen Ausschnitt, der deutlich macht, wie dieser Film auch im Grunde genommen ein Gleichgewicht herstellt zwischen Satiren, dazu war ja Böll in hohem Maße fähig, und Melodramen. Es ist eine der üblichen Alarme, nicht aus der Blumenwirkerei, Kranzwirkerei, in der Leni arbeitet, zusammen mit Boris, dem Kriegsgefangenen, retten sie sich, und zwar in eine zerstörte Privatkapelle, in der sie ihrem Liebesleben ein bisschen nachzugeben versuchen. Währenddessen ist Pelzer, der Chef dieser Blumenwirkerei, dieser Kranzherstellung, bereit, lieber draußen als drin zu sterben, zieht sich seine Hosen aus und macht Joggingübungen im Freien zwischen den Gräbern. Wenn schon Bomben fallen, will man sozusagen näher, mein Gott, zu dir dann sein. Das ist durchaus pfiffig und witzig, aber Sie sehen auch, dass überhaupt zwar ein Gleichklang besteht zwischen der Liebesszene und der satirischen Szene, aber keine Ausgewogenheit. Sind gleich lange Szenen, aber irgendwie beide können sich nicht entfalten. Die Satire kann sich nicht entfalten, obwohl es ein richtiges Bonmot da gibt. Der Pelzer fragt den Kriegsgefangenen Boris, Sie werden das gleich hören, ob es ihm denn nicht eine Qual bereitet, ständig Hakenkreuze auf die Binden zu malen, der Kreuze. Und er sagt, ach, wissen Sie, es ist ein ganz angenehmes Geschäft. Ich begegne hier nur toten SS-Männern. Also das ist natürlich ein gewisser Zynismus, der auch in diesem Roman und in dem Film dann Platz hat. Und dann eine Romanze, die unentwickelt ist. Sie kriegt ein Kind. Ja, wo, wann, wie? Im Film wird das überhaupt nicht mehr aufgegriffen. Vielleicht schauen wir uns das nochmal an, nur zum Beleg dafür, für die Unentschiedenheit einer Inszenierung.
Boris, warum gehst du nicht raus?
Es ist schön, an der frischen Luft zu sterben.
Ach, Boris, beantworte mir eine Frage. Ganz offen. Wie ist dir eigentlich zumute, wenn du auf die Kranzschleifen schreiben musst? Für den Führer, für das Volk, für das Vaterland. Und dann musst du auch noch ein Hakenkreuz malen.
Herr Pelzer, ich möchte Sie nicht verärgern, aber für mich ist das eine angenehme Arbeit. Hier treffe ich nur tote SS-Männer.
Ja, Pelzer. Hallo, ja, Walter Pelzer. Sagen Sie seiner Exzellenz alles bestens. Mhm. Da gibt es noch etwas. Der junge Russe hat ein Verhältnis mit Leni. Ja, der Tochter von Grüten. Das geht schon einige Zeit. Nein, nein. Nein, 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 niemand, niemand. Oh, nein, nein. Wenn ich mich einmische, dann wird's noch schlimmer.
Es ist ein bisschen dunkel.
Bekomme ein Kind. Ja. Ich bekomme ein Kind, Boris.
Sie müssen mir jetzt als Filmmenschen verzeihen, dass ich mit einer gewissen Gereiztheit auf diese Szene, diese Liebesszene reagiere. Sie ist so konventionell, so schematisch inszeniert, so ohne Neigung, Nuancen hervorzuheben, dass ich fast verärgert bin, wenn ich mir das anschaue. So kann man auch mit zwei guten Schauspielern eigentlich nicht umgehen. Man kann sie nicht so reduzieren. Man kann mehr aus ihrem Potenzial holen. Und das ist fast traurig, wenn man sieht, dass das nicht gelingen wird. Der Höhepunkt dieses Films übrigens ist eine fast zehnminütige Bombardementszene, sozusagen der Triumph des Pyrotechnikers, in der eine Stadt zerbricht, ja, Mauern zusammenfallen. Die beiden flüchten sich in einen Luftschutzkeller und da sehen sie zum Beispiel ein junges Paar, das plötzlich anfängt sich zu lieben, weil Eros, Thanatos sind ja so nahe beieinander. Das ist sehr merkwürdig, das Ganze. Diese Zerstörungsorgie ist tatsächlich sehr eindrucksvoll. Es ist nicht der Höhepunkt, aber der Schwerpunkt dieses Films. Es ist ein Verlegenheitsfilm, bei dem ich also, wie gesagt, äußerste Bedenken habe und eigentlich unglücklich bin, wenn ich mir angucke. Man will ja, dass die Filme gelingen, dass vieles gut wird, dass das handwerklich schön wird. Und davon ist eigentlich in dem Film gar nichts zu beobachten. Sehr wohl aber in der verlorenen Ehre der Katharina Blum. Schlöndorff, Volker, wie Sie wissen, war ja ein leidenschaftlicher Verfilmer von Literatur. Seine wenige Jahre später entstandene Filmversion der Blechtrommel hat ja nun alle internationalen Preise abgesahnt. Also er ist da sehr, sehr, oder denken Sie an Homo Faber von Max Frisch, den er auch gedreht hat. Also er ist jemand, der sich inspirieren ließ. Auch hier hat Böll am Anfang mitgearbeitet, dann ist er von den beiden Regisseuren, nämlich Schlöndorff und Margarete von Trotter, doch gebeten worden, künftig nicht mehr dabei zu sein, denn sie würden seinem Text in gewisser Hinsicht Gewalt antun. Sie haben ihn nämlich entflochten und eine strikte, fast thrillerähnliche Geschichte daraus gemacht. Eine junge Frau, wiederum so eine merkwürdige Mischung, sie wird die Nonne genannt, aber kaum begegnet sie irgendeinem Hallodri, verfällt sie ihm in Liebe und verbringt die Nacht mit ihm, der ist zufälligerweise noch ein Bankräuber und wird als RAF-Attentäter aber verdächtigt. Das macht ihr sehr zu schaffen. Die Polizei stürmt ihre Wohnung. Sie ist unschuldig. Sie hat den Mann ja nur geliebt, hat ihn gar nicht gefragt, woher kommst du, Bub, kann man dich auch heiraten? Nichts davon. Es ist sozusagen die Stunde der reinen und unschuldigen Leidenschaft. Und dann kommt natürlich die Zeitung, sprich Bild, die heißt hier Zeitung in dem Film, und denunziert systematisch auf widerlichste Art und Weise Katharina Blum. Da geht vieles verloren. Gott sei Dank hat sie eine Ersatzfamilie, die unbedingt zu ihr steht. Und Sie wissen, am Schluss kommt dieser Hauptschuldige an diesem Rufmord, der Journalist Tötjes, hier grandios gespielt von dem Schauspieler Dieter Laser. Das ganz leicht lebig, lässige, laszive, zynische dieser Zunft wird in ihm verkörpert und bittet sie, man könne sie ja doch vermarkten, wir wollen nicht über sie einfach vergessen lassen, da kann man auch Geld machen. Und jetzt wollen wir zunächst einmal damit beginnen, dass wir miteinander bumsen. Und sie hat in der Zwischenzeit aber vorsorglich sich eine Pistole besorgt und das sieht dann in einem erinnernden inneren Monolog der Katharina Blum so aus. Sie ist mal in der Kirche, nachdem sie ihn umgebracht hat, und mal ins Kino gegangen. Das ist interessant, K.U.K., ganz andererweise, Kirche und Kino. Und wieder raus aus dem Kino und wieder rein in eine Kirche, weil das an diesem Karnevalssonntag der einzige Ort war, wo man ein bisschen Ruhe fand. Ich dachte natürlich an den Erschossenen da in meiner Wohnung, ohne Reue, ohne Bedauern. Er wollte doch bumsen und ich habe gebumst, oder? Das ist natürlich auch wirklich ziemlich zynisch, muss wir sagen, ist eine neue Seite an der unschuldigen Katharina. Nicht nur, dass sie den Mann erschießt, sondern dass sie noch so von ihm spricht. Ich habe doch gebumst mit der Pistole, oder? Also das ist sehr merkwürdig. Diese schwebenden Tonfälle bei Böll, das machen ja, sind ja sehr reizvoll. Würde ich überhaupt nicht abstreiten. Aber sowas kann man ganz schlecht in das viel eindeutigere Medium des Films übersetzen. Ursprünglich wollten übrigens Schlöndorff und Trotter das Gruppenbild mit Dame verfilmen. Das kam dann nicht dazu. Sie haben auch radikal sich auf die Figur der Katharina konzentriert, weil sie auch eine Schauspielerin fanden, die diese merkwürdige Naivität und feine Sinnlichkeit, feine, nicht geniale, feine Sinnlichkeit, die man der Katharina Blum zuschreiben kann, verkörpert hat. Die bringt es, die zeigt es, sie ist sozusagen, ruht in ihrem Körper, sie hat keinen Zweifel an ihren Gefühlen. Sie ist sich selber gegenüber wirklich naiv, ihren sozusagen Reflexen und Neigungen gegenüber regelrecht gehorsam und folgt ihnen, ohne gewissermaßen mit der Moral der Umwelt darüber zu richten, was jetzt mit ihr selber geschieht. Das ist natürlich auch das Faszinierende und Anziehende an Katharina Blum. Die Schauspielerin heißt Angela Winkler, in den neuen und im jungen deutschen Film schon vielfach bewährt, an verschiedenen Stellen, in verschiedenen Rollen. Sie hat dann später in der Grass-Film-Version die Mutter des kleinen Trommlers gespielt. Und hier spielt sie also Katharina Blum. Sie sehen jetzt einen Ausschnitt, der nicht im Buch ist, den ich für sehr filmisch halte. Sie kommt in ihre Wohnung zurück, die ist völlig zerstört durch die Polizei, die also alles umdreht, um irgendwas Verdächtiges zu suchen und natürlich nicht gefunden hat. Und sie muss auch aufräumen. Aber zunächst einmal geht sie, was macht man, wenn man sich so befleckt fühlt von dieser rufmörderischen Kampagne einer vielgelesenen Millionenauflage erscheinenden Zeitung. Man geht unter die Dusche in der Hoffnung, dass man etwas davon sich abspülen kann. Man findet Ruhe im Badezimmer, alles nachvollziehbar, Alltagserfahrung, die wird aufgenommen in dem Film. Schauen Sie sich vielleicht, dauert 2,5 Minuten, diese Passage aus Katharina Blum aus dem Jahr 1975 in der Regie von Volker Schlöndorff und Margarete von Trotter kurz an.
Und du?
Ludwig. Rückblende. Sie und Ludwig Götten.
Wie lange?
Oh, 4 Jahre. Ja. 5. Ich habe natürlich Kollegen, mit denen ich mich duze, aber.
Kein Kollege.
Ich weiß. Ich freue mich so. Ich habe ein bisschen Angst.
Angst? Wovor?
Weiß ich nicht. Wenn ich das wüsste, dann hätte ich ja keine Angst. Ich war mal verheiratet und das ging gar nicht gut. Lass uns bald weggehen.
Kalter Kaffee. Ich glaube, dass es ganz schön ist zu sehen, wie sie dann plötzlich bei dieser Keramikablage im Bad die abgesplitterten Stellen sich anschaut. Das ist entstanden durch den Einfall der Polizisten, wie sie die Pappnase anguckt, diese Strohmohnblume, die sie im Haar getragen hat, die Erinnerung dann an das Gespräch mit Ludwig Götten. Sie erinnert sich auch da, sie kommt auf den Mann zu, genauso wie in der Straßenbahnszene aus Brot der frühen Jahre. Also das ist sehr behutsam und zart, ja. Also wie sie die Tasse aufnimmt, den nicht mehr gut schmeckenden Kaffee wegschüttet dann. Und dann das Telefon und wie kann man diese Erregtheit, vielleicht ist Ludwig das, nicht darstellen, indem sie direkt vor der Kamera, und die muss rasch mitschwenken, zum Telefon rennt und dann die Enttäuschung. Es ist irgendein widerlicher Anrufer, der sozusagen ihr säuische Angebote macht und dann lässt sie das Telefon fallen. Der letzte Blick der Kamera ist auf dem Telefon. Also hier spielen die Dinge eine Rolle, nicht? Der Fleck am Boden, das Telefon, die abgeschlagene Keramikablage, die Blume, das sind alles Dinge, für die der Erzähler Böll überhaupt gar keinen Sinn hat, die aber die Filmemacher herausheben, weil sie sozusagen, das ist die Umwelt, die konkrete Umwelt dieser Figur verdeutlichen. Katharina Blum war deswegen ein großer Erfolg, weil erstens natürlich hier die Möglichkeit des Rufmords in einer Demokratie durch eine entfesselte Zeitungs-